Ich möchte mit einer Kindergeschichte beginnen. Und ich weiß, ihr kennt das schon, kommt gerne nach vorne, ihr Lieben. Dann machen wir hier vorne einen kleinen Kreis. Super. Warten noch, bis alle hier vorne sind. Genau, wenn ihr noch rutscht, dann passt da sogar noch jemand mit hin. Schön, dass ihr nach vorne gekommen seid. Ich bin Cordula. Wir kennen uns gar nicht, weil ich gar nicht hier bei euch in der Gemeinde zu Hause bin. Ich komme aus Nürnberg hierher. Die Geschichte, die ich euch mitgebracht habe, die handelt von einer Kirchenmaus. Eine Maus, die in einer Kirche lebt. Habt ihr hier bei euch in dem Gemeindesaal schon mal eine Maus entdeckt, die hier durchgeflitzt ist?
Ja.
Ja? Du hast sie schon gesehen. Oh. Na Mensch, müssen wir heute mal gut die Augen aufmachen. Die Kirchenmaus, von der ich erzähle, die lebt ganz am anderen Ende der Welt. Und die lebt auch nicht in so einem Gemeindesaal, wie wir ihn haben, sondern in einer richtig alten Holzkirche. Vielleicht wart ihr schon mal in einer großen Kirche drin, wo ganz viele Bilder und Gemälde hängen und alte Holzbänke stehen. Du warst schon mal in so einer Kirche?
Zum Beispiel im Dom.
Im Dom, genau. Ein Dom ist so eine Kirche. Und die Kirchenmaus, von der ich erzähle, die lebt in so einer Kirche. Und zwar ganz hinten am Ende, unten in der Kirche, ist ein kleines Loch in der Holzwand. Und dahinter lebt die Kirchenmaus. Und die Kirchenmaus, die hat es ganz gut dort, der geht es gut. Jeden Sabbat, wenn da Gottesdienst ist, in so einer Kirche ist meistens Sonntag Gottesdienst, aber ich sage jetzt einfach mal Sabbat, dann sitzt sie dort hinten vor ihrem Loch, hört zu, was alles so passiert. Sie kann die Lieder auch schon auswendig. Und wenn der Gottesdienst zu Ende ist und die Menschen gehen, dann kommt der beste Moment für die Kirchenmaus. In der Woche, dann flitzt sie durch die Kirche und sammelt alle Krümelchen ein, die liegen geblieben sind. Nämlich manche bringen vielleicht mal einen kleinen Keks zu knabbern mit oder ein Stückchen Brot. Und sie sammelt alles ein und hat dann für eine ganze Woche genug zu essen. Aber von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr, kommen immer weniger Menschen dort in die Kirche. Und das, was sie dann immer nach dem Gottesdienst aufsammelt, wird immer weniger und reicht nicht mehr. Und es ist Mittwoch und die Kirchenmaus sitzt vor ihrem letzten Krümelchen Brot und der Magen knurrt und sie weiß, sie hat noch 3-4 Tage. Da muss das Krümelchen reichen und sie merkt, also ich muss anfangen, Geld zu verdienen. Ich muss anfangen, Geld zu verdienen. Die Kirchenmaus macht ja sonst nichts, um mir Essen zu kaufen. Das, was sie in der Kirche findet, reicht nicht mehr. Und dann überlegt sie hin und her, was kann ich denn ganz gut? Oh, denkt sie sich, eigentlich bin ich ja ein Experte. Ich bin ein Experte für Gott, denn ich höre alle Predigten hier, ich kann die Lieder auswendig. Ich könnte ein Informationsbüro eröffnen. Ein Informationsbüro für andere Mäuse, die Fragen haben, die mit Gott zu tun haben und die können zu mir kommen, ihre Fragen stellen, ich beantworte die Fragen und dann können sie mir etwas zu essen dalassen und dann habe ich genug. Das ist eine gute Idee, denkt sich die Maus und überlegt, wenn jetzt die anderen Mäuse zu mir kommen, was könnten sie denn fragen? Oh, sie weiß es schon. Bestimmt werden die als erstes fragen, wie sieht Gott aus? Puh, denkt die Maus, sie muss mal überlegen. Hat sie irgendwann schon mal in einer Predigt gehört, wie Gott aussieht? Und sie grübelt und grübelt und da fällt sie ein. Einmal wurde gesagt, Gott ist ganz anders als wir Menschen. Oh, denkt sie sich. Schnell springt sie vor ihren großen Spiegel, betrachtet sich im Spiegel und denkt, wenn Gott ganz anders ist als wir, oh, dann muss er, und dann sieht sie ihre kleinen, runden Ohren im Spiegel. Denkt sie, oh, dann muss er große, spitze Ohren haben. Große, spitze Ohren. Und dann sieht sie ihr Fell, ihr graues, mattes, stumpfes Fell. Oh, wenn Gott ganz anders ist, dann muss der ein seidig glänzendes, weiches Fell haben. Und sie schaut weiter in den Spiegel und sie sieht ihren nackten Schwanz. Nee, wenn Gott ganz anders ist, dann muss der einen langen, buschigen Schwanz haben. Und sie schaut in den Spiegel und überlegt, und in dem Moment hört sie Geräusche in der Kirche. Es poltert, die Tür geht auf und fällt wieder ins Schloss. Oh, denkt die Maus, vielleicht ist jemand gekommen, der was isst und es fallen Krümelchen ab und ich krieg noch was. Und schnell flitzt sie zum Mauseloch, schaut durch das Mauseloch raus und wen sieht sie da? Von ganz hinten schaut sie bis vorne aufs Podium und sie sieht, dort sitzt der liebe Gott. Gerade hat sie sich noch überlegt, wie der liebe Gott aussieht, und dann sitzt er dort. Und die Maus ist ganz aufgeregt. Und sie fragt mit ganz piepsiger Stimme von ganz hinten, bist du der liebe Gott? Und der liebe Gott vorne, der antwortet mit lauter Stimme, komm näher und sieh. Oh, und die Maus ist so aufgeregt. Der liebe Gott sitzt da und sie kann ihn sehen, und dann fällt ihr noch was ein. Sie hat gelernt im Gottesdienst, dass wir mit unseren Liedern und mit dem, was wir tun und mit unserem Leben, wollen wir immer Gott loben und preisen. Und jetzt sitzt der liebe Gott da und sie will ihn loben und preisen. Und sie fängt an, der liebe Gott fragt nämlich, sie hat ihn ja gefragt, bist du der liebe Gott? Der fragt, was siehst du? Und jetzt fängt sie an, ihn zu loben, und sie sagt, ich sehe große spitze Ohren, die alles hören, was auf dieser Welt passiert. Und sie kommt immer näher. Und der liebe Gott fragt, was siehst du noch? Oh, sagt sie, ich sehe einen großen Mund, der Worte der Wahrheit spricht. Und weil sie kommt immer näher. Und der liebe Gott fragt, was siehst du noch? Und sie lobt ihn weiter. Oh, ich sehe ein seidig glänzendes Fell. Und ich sehe einen buschigen, großen Schwanz, wie nur ein großer, mächtiger und prächtiger Gott ihn haben kann. Und sie lobt ihn und sie kommt immer näher und sie ist schon fast beim lieben Gott angekommen. Und er fragt wieder, was siehst du noch? Und gerade die Maus ist so ganz nahe schon vor dem lieben Gott, will sie wieder ein Wort des Lobes sprechen, da passiert's. Der liebe Gott, der nimmt, ja, ich darf es euch noch nicht verraten, der liebe Gott, der springt auf sie zu und schnell flitzt die Maus zurück in ihr Mauseloch voller Angst. Was war denn da passiert? Könnt ihr euch vorstellen, wer da vorne saß in der Kirche? Saß da wirklich der liebe Gott? Da saß eine Katze. Eine Katze, die muss sich reingeschlichen haben. Es war nämlich die Frau in die Kirche gekommen, die die Blumen immer in der Woche gießt, damit sie nicht vertrocknen. Da saß eine Katze. Und könnt ihr euch vorstellen, woran die Katze gedacht hat? Die hat natürlich nicht daran gedacht, mit der Maus irgendwie, der Maus freundlich zu begegnen. Die wollte die schnappen und natürlich fressen, so wie es die Katzen tun. Die Maus konnte sich gerade noch retten. Und sie saß ganz zitternd in ihrem Mauseloch. Und eine Sache ist ihr bewusst geworden, und das ist auch das, was ich euch heute mitgeben möchte. In der Bibel steht schon, und Gott sagt das selber, macht euch kein Bild von mir. Das heißt, stellt euch nicht vor, wie ich aussehe. Und Gott sagt das nicht, um uns irgendwie zu bestrafen. Manchmal überlegen wir ja schon, wie Gott ist und wie er sein kann. Und es ist auch gut, wenn wir immer mal zuhören in der Predigt, in der Kindersabbatschule und lernen, wie Gott ist, auch wie Jesus ist. Weil wir ja auch so werden wollen, weil wir Jesus als Vorbild haben. Aber Gott sagt, und das kann gefährlich sein, stellt es euch nicht ganz genau vor. Denn wenn wir uns ganz genau vorstellen, wie Gott ist, dann können wir manchmal mächtig daneben liegen und dann kann das sogar gefährlich werden, so wie bei der Maus. Das war meine Kindergeschichte für euch. Vielleicht behaltet ihr sie noch in Erinnerung. Und ich werde jetzt mit meiner Predigt beginnen. Ihr dürft euch auf eure Plätze wieder zurücksetzen. Ja, ein ganz herzliches Dankeschön erstmal an euch für dieses warme Willkommen. Ich bin heute das erste Mal hier bei euch in der Gemeinde Bamberg. Ich habe einige jugendliche bekannte Gesichter gesehen, die ja mir immer mal schon begegnet sind in den letzten Wochen, aber ich bin das erste Mal hier bei euch und es war so ein warmes Willkommen. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich möchte ein bisschen was zu mir erzählen, damit ihr wisst, wer ich bin, wo ich herkomme. Und meine Vorstellung, die passt eigentlich auch schon zum Beginn meiner Predigt und zum Thema meiner Predigt. Zuhause. Zuhause, das ist das Thema, über das ich heute predigen möchte. Ich werde sehr häufig gefragt und auch heute Morgen schon wieder, wo kommst du her? Wo bist du zu Hause? Ja, wo bin ich zu Hause? Das ist gar nicht leicht, die Frage zu beantworten. Im Moment wohne ich in Nürnberg. Ich bin seit dem September letzten Jahres verantwortlich auch in unserer Vereinigung für die Kinder-, Jugend- und Pfadfinderarbeit. Ich bin Jugendbildungsreferentin und darf Martin Böhnhardt, unseren Jugendabteilungsleiter, in seiner Aufgabe unterstützen. Ich wohne aber erst, wie gesagt, seit dem September letzten Jahres in Nürnberg. Davor habe ich an vielen Orten gewohnt und das liegt daran, dass ich in einer Predigerfamilie groß geworden bin und wir viel umgezogen sind. Und ich kann gar nicht sagen so richtig, wo mein Zuhause ist oder wo meine Heimat ist. Im Moment ist sie in Nürnberg. Ich habe keine theologische Ausbildung absolviert, sondern eine pädagogische Ausbildung. Ich bin Sonderpädagogin und habe mich entschieden, den Schwerpunkt in der Erziehungshilfe zu setzen. Das heißt, die Arbeit mit verhaltensoriginellen Kindern und Jugendlichen. Ich habe vor meiner Arbeit, meiner jetzigen Arbeit, in einem Kinderheim gearbeitet. Ich habe in einer Schule gearbeitet und dort mit Kindern, die es gar nicht so einfach in ihrem Leben haben, ja, zu tun gehabt und sie in ihrem Leben begleitet. Eine sehr spannende Aufgabe, auch eine große Herausforderung. Und nun darf ich ja unsere Kinder und Jugendlichen in unserer Kirche hier in Bayern begleiten. Und wir sind auch gerade schon mächtig in den Vorbereitungen für unser großes Pfadfinderlager, was in dieser Woche beginnt. Morgen beginnen wir als Planungsteam mit unseren Vorbereitungen für die Stewa und werden dann mit 550 Pfadfindern ab der kommenden Woche gemeinsam ja hoffentlich ein schönes und gesegnetes Lager erleben. Das so als kleiner Einblick in mein Leben, damit ihr wisst, wer ich bin und wo ich herkomme. Mein voller Name ist übrigens Cordula Hartmann. Und ich darf euch auch herzlich von Martin Böhnhardt grüßen, der heute eigentlich hier sein wollte zur Predigt. Ihr habt ihn auch gesehen auf dem Predigtplan. Wir haben getauscht unsere Predigten. Er wird im kommenden Monat bei euch sein, wo ich sonst eingeteilt gewesen wäre. Zuhause. Zuhause sein. Als ich mich vorbereitet habe auf die Predigt, habe ich auch versucht, mal eine Begriffsklärung zu finden, eine ganz neutrale, was dieses Wort überhaupt bedeutet, zu Hause sein. Und ich bin über zwei Dimensionen des Begriffs gestolpert. Zum einen gibt es die räumliche Perspektive, die räumliche Dimension. Zu Hause ist ein Wohnsitz oder auch der Ort des vorrangigen Lebensinteresses, der Lebensort. Ein Raum mit Wänden, ein Ort, an dem man auch als Bürger gemeldet ist. Eine räumliche Perspektive. Zuhause hat aber auch eine soziale Perspektive. Zuhause ist Ort des tiefen Vertrauens. Ein Ort der Geborgenheit, der sozialen Einheit, in dem der Mensch Sicherheit und Verlässlichkeit seines Daseins erfahren kann. Ein Gefühl also, eine Umgebung, die mit sozialen Aspekten zu tun hat. Es ist ganz interessant, was für Synonyme es auch für den Begriff gibt. Und ich möchte sie einmal nennen, weil ich darauf später noch zurückkommen möchte. Zuhause kann auch mit anderen Worten benannt werden als Bleibe, als Unterschlupf, als Zuflucht, als Schutzort und als Obdach. Wenn man diese Begriffserklärung sich mal wirklich vergegenwärtigt, ist das ein ganz schön mächtiger Anspruch. Zuhause ist der Ort, der Zuflucht ist, an dem Verlässlichkeit, Vertrauen und Geborgenheit herrschen und an dem ich mein Lebensinteresse ausleben kann. Bist du schon an so einem Ort angekommen? Bist du vielleicht gerade hier, wo du lebst, an genau diesem Ort, den du Zuhause nennen kannst, der diese Dimensionen und Perspektiven beinhaltet? Vielleicht bist du hier geboren worden, hier genau in diesem Ort. Bist aufgewachsen, ganz fest verwurzelt in dieser Heimatstadt, kennst sie in- und auswendig, hast deinen Bezugskreis hier aufgebaut, hast dein Zuhause hier gestaltet und auch gefunden. Oder du hast hier auch eine Familie gegründet, Kinder, für die du sorgst und mit denen du gemeinsam diesen Lebensort gestaltest. Bist du aber vielleicht auch jemand, der gerade in Lebensumbrüchen lebt oder der Lebensumbrüche hinter sich hat? Der manchen Dingen, ich nenne es mal, schutzlos ausgeliefert ist und der gerade große Sehnsucht verspürt, ein Zuhause zu haben, das diese Dimensionen erfüllt oder dort anzukommen. Vielleicht fragst du dich gerade, wo bin ich zu Hause und hast nicht das Gefühl, bereits an diesem Ort zu sein. Ich selbst merke bei mir, dass ich oft große Sehnsucht habe nach einem Ort, der zu Hause ist. Nach, ja, diesem perfekten Ort, wie er hier genannt ist. In meinem Studium, ich habe Pädagogik studiert, haben wir mal eine ganz interessante Übung im Psychologieseminar gemacht. Es ging darum, dass wir uns stärken. Und die Übung war folgendermaßen, wir sollten uns den perfekten Ort für uns vorstellen, dass wenn wir in Situationen kommen, wo wir einfach am Ende unserer Kräfte sind, und das passiert manchmal, wenn man ja einfach mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, die selber gar nicht mit dem Begriff Zuhause etwas anfangen können, für die man zu Hause ist, aber es irgendwie auch doch nicht ist, dass man dann in die Situation kommt, sich mal in einen perfekten Ort zu träumen. Ich muss sagen, ich war ein bisschen skeptisch. Wieso muss ich mir einen Ort erträumen? Aber ich habe es auch versucht. Und ich habe mir für mich wirklich einen Ort erträumt. Und die Aufgabe war immer mal wieder in Gedanken, sich dorthin zu versetzen. Und ich verrate euch auch, mein Ort, der perfekte Ort, liegt für mich am Meer, am Wasser. Vielleicht ein Leuchtturm, wo man ganz hoch steigen kann, ganz weit weg ist von dem Alltag, den Dingen, die man sonst um sich hat, wo alles verglast ist, wo man weit sehen kann, die Sonne scheint und man erlebt einfach nur Ruhe und Frieden. Ein perfekter Ort, aber nicht mein Zuhause. Und so oft ich mich vielleicht auch an diesen Ort manchmal träume, den ich mir bildlich vorgestellt habe, er ist nicht mein Zuhause. Ich bin hier im Hier und Jetzt. Ich frage mich manchmal, wenn wir auf der Suche sind nach Zuhause und vielleicht auch Sehnsucht verspüren, was ist eigentlich das, was diese Sehnsucht ausmacht? Warum sehen wir uns nach so einem Ort? Und da möchte ich mit euch beginnen, in die Bibel zu schauen, weil ich dort Antworten gefunden habe. Es gibt zahlreiche Stellen oder zahlreiche Menschen, die von ihrer Sehnsucht schreiben, die sie beschreiben und die auch Orte benennen, die Vertrauen, Geborgenheit und auch Verlässlichkeit widerspiegeln. Und ich möchte gerne mit euch mal in den Psalm schauen. Psalm 84 und dort die Verse 1 bis 5 und 11. Psalm 84, 1 bis 5, Verse 11 und den Vers 11. Ich habe mich entschieden, diesen Text mal nach der Übersetzung der Basisbibel hier vorne zu lesen. Ihr kennt ihn vielleicht. Überschrieben ist dieser Psalm mit den Worten »In Gedanken auf Pilgerreise«. Vers 2. »Wie lieb sind mir deine Wohnungen, du Herr der himmlischen Heere! Ich war voller Sehnsucht. Ein einziger Wunsch brannte in meiner Seele. Ich möchte so gerne beim Herrn sein. In den Höfen, die seinen Tempel umgeben, Festfreude erwärmt mir Herz und Leib. Ich bringe sie vor den lebendigen Gott.« Auch der Sperling hat ein Zuhause gefunden und die Schwalbe fand ein geeignetes Nest. Dort hat sie ihre Jungen sicher untergebracht. Solchen Schutz bieten auch deine Altäre, du Herr der himmlischen Heere, mein König und mein Gott. Glücklich ist, wer in deinem Haus wohnt. Dafür sollen sie dich immer zu loben. Einen Tag in deinen Höfen zu verbringen, ist besser als 1000 Tage nach meiner Wahl. Im Haus meines Gottes auf der Schwelle zu stehen, ist besser, als im Zelt der Bosheit zu sitzen. Das war der Vers 11. Ihr kennt den Psalm vielleicht. Er ist auch ganz bekannt aus einem Lied. Ja, besser ein Tag bei dir als 1000 andere. Sehnsucht. In diesem Psalm geht es um Sehnsucht. Sehnsucht, die ich nachempfinden kann, die ihr vielleicht nachempfinden könnt. Und zwar Sehnsucht nach einem Ort der Zuflucht, einem Zuhause. Und Sehnsucht nach der Begegnung mit Gott. Ich möchte es einfach mal heilige Sehnsucht nennen. Hier wird der Tempel beschrieben als der Ort, in dem der Mensch sein Zuhause findet, seinen Ort der Zuflucht findet und gleichzeitig Gott begegnet. Damit man den Psalm einordnen kann für euch zur Information, diese Gesänge, es ist eigentlich ein Lied, werden den Söhnen Korahs zugeschrieben. Und interessant ist, dass hier diese Söhne, die ihn singen, gar nicht selber auf Pilgerreise sind, sondern sich vorstellen, sie wären auch auf Pilgerreise und sich wünschen, sie wären auf dieser Pilgerreise. Auf der Pilgerreise zum Tempel in Jerusalem. Wir wissen aus dem historischen Kontext, dass er für das Volk Israel bis zu seiner Zerstörung auch der Ort der Gegenwart Gottes war. Und es ein Highlight für die Menschen war, dorthin zu pilgern. Wenn man den Text genau betrachtet, findet man hier auch diese zwei Dimensionen des Begriffes Zuhause wieder. Was wird hier beschrieben? Hier wird ein Ort des Schutzes, der Verlässlichkeit und der Geborgenheit beschrieben. In Vers 4 sieht man es deutlich. Auch der Sperling hat ein Zuhause gefunden und die Schwalbe fand ein geeignetes Nest. Schwalben sind sehr ängstliche Vögel. Sie würden niemals ein Nest irgendwo bauen, wo sie auch nur einen Ansatz von Gefahr verspüren. Hier im Tempel lässt sich die Schwalbe sogar nieder und ja, bekommt Junge, zieht ihre Jungen dort auf. Ein zweiter Aspekt, der hier diesen Ort des Schutzes beschreibt, sind die Altäre. Hier wird vom Altar gesprochen. Der Altar als Ort der Vergebung und Versöhnung. Ein Ort, wo man alles bereinigt, was einem ja, behindert, sündhaft behaftet. Ein Ort des Schutzes, der Verlässlichkeit und der Geborgenheit. Und noch ein Aspekt, der soziale Aspekt. Hier wird die Gegenwart Gottes beschrieben. Und der Schreiber oder die Sänger beschreiben ihre Sehnsucht nach einer Begegnung mit dem Schöpfer. Auch die Sehnsucht nach der Anbetung, nach dem Lob und nach dem Jauchzen. Und in Vers 11 wird es ganz deutlich. Es wird beschrieben, sogar nur mein Fuß auf der Schwelle zu haben, würde mir ausreichen und ist besser als sonst woanders. Hier ist also der Tempel das Symbol des Zuhauses. Nun leben wir nicht in dieser Zeit. Wir haben keine Möglichkeit, zum Tempel zu pilgern. Aber trotzdem, denke ich, leben wir in dieser Sehnsucht. Und mich beschäftigt die Frage, wo finden wir heute solche Orte? Wenn es nicht der Tempel ist, wo dann? Manchmal empfinde ich es als Dilemma. Wir sind in gewissem Sinne auch auf Pilgerreise. Wir sind auf der Suche nach den Momenten, wo wir vor Gott stehen können. Genau wie es hier beschrieben ist. Nicht im Tempel, den gibt es nicht, aber wo wir vor Gott stehen können. Wo sind Räume, wo sind Orte, wo sind Begegnungen, wo wir vor Gott stehen können? Wir stecken hier in unserem eigenen Leben und ihr kennt es sicher auch. Geprägt von Unruhe, von Rast, oft Zeitnot, Konflikte, Disharmonie, Erfolgsdruck, immer schneller, immer weiter. Wo bleiben Räume, wo wir uns zurückziehen können, wo wir Gott begegnen können, wo wir unseren Fuß auf die Schwelle zu ihm stellen können? Wir sind unterwegs, nicht auf dem Pilgerweg, aber auf unserem Lebensweg. Und es läuft nicht alles glatt. Ich würde euch gerne mitnehmen in diese Situation, ihr kennt das vielleicht, ja? Gerade von zu Hause losgelaufen, schon an der nächsten Ecke beginnt der Streit mit dem Kind. Das eskaliert, das 10. Mal klingelt das Handy. Die Höhe der Reparaturkosten fürs Auto überschlagen sich und man steht vor der Entscheidung, den Familienurlaub zu streichen. Vielleicht hast du auch in der letzten Woche das Gefühl gehabt, dass sich das Wasser über dem Kopf zusammenschlägt. Das Arbeitspensum in der Schule, im Studium oder aber auf der Arbeit so überhand nimmt, dass man es nicht mehr bewältigt bekommt. Und der liebste Mensch auf dieser Welt hat dich mal wieder in Frage gestellt und dir damit einen imaginären Magenschlag versetzt. Zu Hause, auf einmal geprägt, nicht mehr geprägt als von dem Begriff des Ortes der Zuflucht, der Geborgenheit, der Verlässlichkeit. Was bleibt da noch? Wo sind dann Räume, wo dieses Zuhause sein kann? Wie groß wächst dann in diesen Momenten deine Sehnsucht nach Zuflucht und Gottes Gegenwart? Aber die Bibel, wir haben die Bibel. Und in der Bibel finde ich wieder ein Bild, ein ganz bekanntes Bild, ein Gleichnis, ihr kennt es. Und ich möchte es heute mal ein bisschen anders auslegen, als ihr es kennt. Und ich finde in diesem Gleichnis ein Versprechen Jesu und Gottes wieder, wo wir Orte der Gegenwart Gottes finden in unserem Leben. Ich möchte gern mit euch ins Neue Testament gehen, Lukas 10. Dort finden wir das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Lukas 10, Vers 30 bis 35. Lukas 10, und dort möchte ich mit euch ab 30 lesen. Ihr kennt dieses Gleichnis und wir kennen auch den Kontext. Hier kommt ein Schriftgelehrter zu Jesus und fragt: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und er erzählt dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und bevor ich euch meine Gedanken dazu, die etwas anders sind, sage, lasst es uns lesen, ab Vers 30 bis Vers 35. Jesus antwortete ihm und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Bis hierhin. Jesus antwortet auf die Frage: Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben bekomme? Aber ich habe hier entdeckt, dass Jesus auch in diesem Gleichnis von sich selber spricht. Wenn man ganz ans Ende des Vers 35 geht, liest man hier: Und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Im Urtext lässt sich für dieses Wort wiederkommen die Bedeutung des griechischen Wortes Parousie wiederfinden. Parousie bedeutet Wiederkunft, die Wiederkunft Jesu. Und dieses Wort kommt im Neuen Testament wirklich nur in Zusammenhängen vor, die wirklich von der Wiederkunft Jesu sprechen. Und hier ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo es auch erwähnt wird, dieses Wort. Das heißt, was wäre, wenn Jesus hier von sich selbst spricht? Wenn er von sich als dem Mann der Barmherzigkeit spricht, der hier auf dem Weg unterwegs ist, der diesen Mann findet, der unter die Räuber gefallen ist, ihn in eine Herberge bringt selber und dann dem Wirt sagt: Hier hast du alles, was du brauchst, um ihn gesund zu pflegen, und ich will es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Dann bekommt dieses Gleichnis auf einmal ein ganz anderes Bild. Dann, finden wir Jesus in diesem Gleichnis wieder und wir finden uns selber wieder. Ich möchte das, was ich vorhin von unserem Unterwegssein auf dem Lebensweg so in den Raum gestellt habe, hier aufgreifen. Was ist, wenn du gerade diese Person bist, die hier gerade unterwegs ist? Auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho. Und ganz interessant ist, wenn man mal den Weg, der ja wirklich existiert, sich anschaut, dieser Weg ist ein gebirgiger Weg. Man läuft nicht über Wüste oder Steinboden, man läuft durch ein hohes Gebirge, wo die Wände manchmal so hoch sind an diesem Weg, dass nur 10 Minuten am Tag Sonnenlicht hineinfällt. Und dieser Mann hier, der ist dort unterwegs. Und dann kommen die Räuber des Lebens und schlagen ihn nieder und lassen ihn halbtot liegen. Vergleichen wir das mal mit unserem Leben. Bist du auch gerade vielleicht in so einer Situation oder warst du in so einer Situation, wo du unterwegs bist auf deinem Lebensweg und es wird immer enger und es wird immer dunkler und es scheint nur noch 10 Minuten am Tag die Sonne und dann kommen die Räuber des Lebens und sie schlagen dich nieder. Sei es die Hektik, sei es die Zeitnot, seien es andere Menschen mit ihren Worten, die dich verletzen und du bleibst auf diesem Lebensweg nieder. Und es ist nichts mehr mit Geborgenheit und Verlässlichkeit und dem Ort der Zuflucht. Du liegst da schutzlos ausgeliefert und andere, die an dir vorbeikommen, schauen nur runter und
haben vielleicht nur einen blöden Kommentar übrig und gehen einfach vorbei. Aber in dem Moment kommt der Mann der Barmherzigkeit genau diesen gleichen Weg hinterher. Jesus. Er spricht hier von sich selber, ich bin davon überzeugt. Und Jesus ist derjenige, der dich sieht dort, in dem Moment. Und jetzt kommt das schönste Bild, finde ich, in diesem Gleichnis. Er hebt diesen Mann, der hier liegt, auf. Ich finde das so ein tolles Bild. In dem Moment, wo man erschlagen liegt, kommt Jesus und hebt hoch. Und er hebt diesen Mann nicht nur auf sein Tier, sondern er bringt ihn auch noch an einen Ort der Zuflucht. In dem Moment, wo man schutzlos den Dingen des Lebens ausgeliefert ist, kommt Jesus, hebt hoch und bringt diesen Menschen in die Herberge. Und er bringt ihn nicht nur an diesen Ort der Zuflucht, sondern er lässt auch Gaben dort. 2 Silbergroschen. Gaben. Und er bittet den Wirt, pflege ihn, bis ich wiederkomme. Und wenn es nicht reicht, werde ich dir alles weitere bezahlen, was nötig war, was du brauchst. Mich fasziniert dieses Bild. Denn für mich beantwortet sich hier eine Frage: Wo finde ich in meinem Leben Orte der Zuflucht, des Schutzes, wenn ich sie gar nicht verspüre oder wenn ich das Gefühl habe, nicht anzukommen? Die Orte der Zuflucht, die Herbergen, sind genau da, wo Jesus uns in unserem Leben begegnet und uns in Herbergen bringt. Was können diese Herbergen in unserem Leben sein? Ich bin fest davon überzeugt, dass es Gemeinde ist. Und auch wenn ich dieses Bild hier anschaue, Jesus bringt verletzte Menschen in Gemeinden, gibt Gaben, dass die Menschen geheilt werden und verspricht, noch mehr zu geben, wenn er wiederkommt, dann ist dieses Bild für mich ein tolles Bild. Ich bin auch davon überzeugt, dass Familie so eine Herberge sein kann. Ich bin auch davon überzeugt, dass unsere Pfadfinder oder Jugendgruppen so eine Herberge sein können. Zu Hause bei Gott zu sein, was bedeutet das? Richtig zu Hause bei Gott sein werden wir erst, wenn wir vor ihm stehen, und darauf hoffen wir und darauf warten wir auch. Doch Gott hat sich was Tolles für unser Leben ausgedacht. Er lässt uns hier nicht in dieser Sehnsucht alleine leben. Er schenkt uns Zufluchtsorte, setzt Zufluchtsorte an unseren Lebensweg, die er prägt. Orte, in die Jesus uns selbst trägt, genau in den Lebenssituationen, in denen die Gegenwart Gottes am entferntesten scheint. Ich möchte mal, dass du mal dich selber fragst, wo du gerade stehst. Bist du gerade jemand, der so von den Räubern des Lebens niedergeschlagen ist? Und bist du vielleicht in dem Moment, wo du darauf wartest, dass jemand kommt und dich hochhebt? Oder bist du vielleicht jemand, der so gestärkt ist von Erfahrungen und von der Pflege anderer, dass du jemand bist, der darauf wartet, dass jemand zu dir gebracht wird, dass du ihm helfen kannst, ihn gesund pflegen kannst, egal wo du bist? Ich wünsche, ja, oder ich möchte dich dazu aufrufen, dass du die Stelle in deinem Leben, wo du gerade bist, nutzt, darauf zu vertrauen, dass, ja, Hilfe kommt, dass Jesus kommt, oder dass du weißt, dass Menschen zu dir gebracht werden. Orte der Zuflucht. Orte des geistlichen Zuhauses. Geistliches Zuhause oder eine Herberge kann aber auch nur Herberge werden, wenn Menschen dort sind und wenn Menschen diese Aufgabe erfüllen, die ihnen zugetraut wird, und zwar voll und ganz und sich hingeben. Denn Gott ist niemand, der in irgendeinem Ort wohnt. Jetzt greife ich wieder diese räumliche Perspektive auf. Der 4 Mauern braucht ein Dach. Dort ist Gott, nein, der soziale Aspekt, die soziale Dimension gehört dazu. Gott wohnt in Menschen und in ihren Begegnungen, in ihrem Verlangen nach Leben in seiner Wahrheit. Und wenn Menschen in Orte eintreten, dann füllen sie den Raum und machen das Haus zum Gotteshaus. Und sie verlassen das Haus, reich beschenkt mit Gott, der in und unter ihnen lebt. Mit einer leisen Stimme vielleicht in sich, die den Alltag begleitet, die mahnt, ermutigt, tröstet, vergibt und auch segnet. Zu Hause bei Gott zu sein bedeutet also, an jedem Ort des Lebensweg darauf zu hoffen, dass Jesus einem begegnet, in einen Ort bringt, der verändert. Und das wünsche ich uns auch, dass wir auf die Gegenwart Gottes warten, dass wir auf die Begegnung auch mit Jesus warten und auch auf den Moment, wenn wir irgendwann mal richtig vor Gott stehen. Aber Gott lässt uns bis dahin nicht allein mit unserer Sehnsucht und will uns begegnen. Und das wünsche ich dir für deinen Lebensweg und dass du auch wirklich den Segen Gottes in Fülle erleben magst. Ich möchte noch einen Text zum Ende dieser Predigt lesen, der genau das ausdrückt, was hier in diesem Bibeltext auch steht. Ich suche ein Zuhause, Gott, einen Ort, der mir vertraut ist, an dem ich mich wohlfühle, Menschen, mit denen ich gerne zusammen bin, mit denen ich lachen und froh sein kann. Aber auch eine Hand, die bleibt, wenn es schwer wird. Einen Menschen, der mich aushält, wenn ich schwierig bin. Gott, in deinem Haus ist Platz für mich. Du siehst mich an. Du hörst mir zu. Du verstehst. Hier gehöre ich hin. Lass mich ganz hier sein, mit den anderen zusammen und nah bei dir, damit ich gestärkt werde, den Boden unter den Füßen spüre, wieder erkenne, was wichtig ist. Dazu hilf mir heute und morgen an diesem Ort in deinem Haus. Dazu hilf mir draußen an all den anderen Orten, zu all den anderen Zeiten, damit ich spüre, du umgibst mich alle Zeit an jedem Ort. Das wünsche ich jedem Einzelnen von euch sehr, dass ihr das Gefühl habt, Gott ist bei euch auf eurem Lebensweg und genau dann da, wenn ihr ihn braucht. Und das wünsche ich euch auch als Gemeinde, auch dass ihr ein Ort werden könnt, der Zuhause und Herberge für andere Menschen ist, an denen ihr Menschen gesund pflegt, die Jesus zu euch bringt. Dafür ganz viel Segen. Amen.